We're doomed.
We're saved.
Ein Podcast von und mit Luise von Stechow und Andreas Horchler.
We're doomed, we're saved, Folge 4 schon, easy. Also wir sind schon relativ weit gekommen und haben über viele Themen geredet. Was ist die Biorevolution überhaupt? Wir haben über Malaria geredet, wir haben über Modifikationen geredet, was möglich ist an genetischer Manipulation. Das wollen wir heute weiter treiben, glaube ich. Ne?
Ja, und heute wird es besonders spannend, weil heute verlassen wir zum ersten Mal die Prinzipien der normalen Evolution nach Darwin und kommen zur Evolution, so wie der Mensch sie sich vorstellt.
Sculpting Evolution, hast du das genannt, was wir heute in der Episode uns vorgenommen haben. Ich bin gespannt. Kleine Tradition haben wir schon aufgebaut in diesem Vater-Tochter-Podcast, wo der Vater der interessierte Laie ist und du die große Expertin bist. Schön, dass wir das weitermachen in der vierten Episode. Und diese kleine Tradition ist, dass wir starten mit einem Zitat. Ich glaube, dieses Mal sind sogar mehrere. Ne?
Ja, also das eine ist eigentlich ein sehr bekanntes Zitat. Nothing makes sense in biology except in the light of evolution von einem sehr, sehr berühmten Genetiker. Und das ist tatsächlich ein Zitat, das zum Beispiel auch in der Vorlesung, die ich zum Thema Biologie mit Erstsemesterstudenten halte, ich auf eine der ersten Folien gesetzt habe, um zu zeigen, Evolution ist einer der Mechanismen der Biologie und alle Prozesse in der Biologie unterliegen auch der Evolution. Und jetzt gibt es einen neuen Quote von Kevin Asfeld, der einer der ersten ist, die einen sogenannten Gene Drive, da kommen wir gleich zu, kreiert hat. Und Kevin Asfeld bezeichnet die Evolution als einen blind idiot alien God, also einen blinden, idiotischen, außerirdischen Gott. Und man kann ihm in gewisser Weise dabei zustimmen. Und die Frage ist jetzt, was kann der Mensch mit den modernen Methoden der Biologie und des Geneditierens eben zwischen diesen beiden Ansichten, also die Evolution wirft das Licht auf alles, alles findet statt wegen Evolution und wir können plötzlich die Prinzipien der Evolution aushebeln. Das ist sehr spannend.
Da wollen wir gleich starten damit mit einer, was vielleicht in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird, jetzt ist wirklich die Revolution im Gange und wir machen Fundamente, die wir entfernen, das Haus bricht zusammen. Aber die Wahrheit oder ein Teil der Wahrheit ist ja auch, dass die Evolution vom Menschen schon seit geraumer Zeit, ich will nicht sagen seit immer, aber seit geraumer Zeit beeinflusst wird. Ne?
Absolut, absolut. Also seit der Mensch angefangen hat, Weizen und Ähnliches zu kultivieren und Gerste und sesshaft zu werden und Tiere als Begleiter zu domestizieren, also ob das jetzt der Wolf oder eine Wildkatze war oder aber natürlich auch die ganzen Tiere, die zur Fleisch-, Milch- und Eierproduktion herangezogen werden und auch die ganzen Nutzpflanzen haben sehr, sehr wenig damit zu tun, wie sie mal ursprünglich waren. Und man kann sich das am Hund ja ganz gut herleiten. Der Chihuahua hat mit dem Wolf nicht mehr besonders viel zu tun. Aber tatsächlich haben die beiden einen gemeinsamen Vorfahren, aus dem sie herausgezüchtet wurden. Der Unterschied zu den modernen Methoden der Gentechnik ist, dass das jetzt alles viel, viel schneller geht. Und wenn wir jetzt über Gene Drives, worüber wir heute sprechen wollen, reden, dann gehen wir noch einen Schritt weiter, weil dann die Mechanismen der Evolution und vielleicht nehmen wir uns eine Minute Zeit, um über natürliche Selektion nach Darwin zu sprechen. Dieser Mechanismus der Natural Selection, natürliche Selektion, ausgehebelt wird und wir wissen nicht, was daraus resultieren wird.
Im Schulbiounterricht gibt es den Mendel.
Ja.
Also wir mendeln Dinge aus und da sind natürlich die Weizenerträge höher geworden oder man hat eben diese Hochleistungskühe herausgezüchtet aufgrund dieser natürlichen Grundlagen. Mhm. Und der Game Changer ist natürlich evident, nämlich dass ein Gene Drive nun ein vollkommen anderes Verfahren ist.
Genau. Mendel war sozusagen der Urvater der Vererbungslehre, der Erste, der herausgefunden hat, wie die Prinzipien davon sind, wie sogenannte Charaktereigenschaften, also zum Beispiel die Blütenfarbe seiner Erbsen oder die Farbe der Samen der Erbsen oder aber auch zum Beispiel die Augenfarbe von Menschen oder die Fellfarbe von Katzen vererbt werden. Und er hat da zum ersten Mal die Grundprinzipien von zusammengefasst und verstanden und hat das, was ziemlich faszinierend ist, weil sich das sehr gut mit den Methoden der molekularen Genetik erklären lässt, was er da gefunden hat. Und er hatte aber keine Ahnung, was Gene sind, Chromosomen, Zellen. Und faszinierend, wie man vorgreifend so viel verstehen kann. Und genauso hat Darwin, der zu einer ähnlichen Zeit gelebt und geforscht hat, die beiden wussten übrigens nichts voneinander, das ist auch ganz interessant, hat herausgefunden, eben dieses Prinzip der natürlichen Selektion als einen der Motoren von Evolution. Und sein Wissen und seine Ressourcen beruhten auf Texten, die er gelesen hat, also tatsächlich von einem Ökonomen zur Ressourcenknappheit. Und aber auch von dem Verständnis von Geologen, die gemerkt haben, die Welt ist eigentlich viel älter und es gibt ganz viel Historie, die sich feststellen lässt. Also es kann nicht sein, dass es diesen gottgleichen Erschaffungsprozess, in dem innerhalb von 7 Tagen alles draufgesetzt wurde, kann eigentlich nicht sein. Und dieses Prinzip der natürlichen Selektion ist tatsächlich einer der Hauptmotoren der Evolution. Die Logik ist folgende: Es gibt nicht genug von allem, also es gibt nicht genug Lebensraum, es gibt nicht genug zu essen und zu trinken und es gibt aber auch nicht genug Partner, mit denen man sich fortpflanzen kann. Und um all diese Dinge gibt es Competition zwischen den Organismen einer Spezies und es gibt eine genetische Variation, das wusste Darwin noch nicht, aber das ist die genetische Grundlage dafür in dieser Spezies. Also zum Beispiel seine Finken, die er da auf den Galapagos-Inseln beobachtet hat, haben unterschiedlich lange Schnäbel. Und je nachdem, wo die sind, ist ein kurzer Schnabel sinnvoll, um die Samen zu fressen, oder ein langer Schnabel oder ein starker Schnabel oder ein Schnabel, der besonders gut in ein Loch passt. Also diese Systeme zeigen, dass der am besten angepasst an seine Umgebung ist, die höchste Chance hat zu überleben. Wer die höchste Chance hat zu überleben, hat die höchste Chance, sich fortzupflanzen. Und über einen langen evolutionären Zeitraum hinweg hat er die höchsten Überlebenschancen.
Das sind dann die egoistischen Gene, die dazu führen. Oder nee, meinst du damit nochmal was anderes?
Die egoistischen Gene sind tatsächlich, also ist ein bisschen weit gefasster Begriff. Und tatsächlich gibt es ein Buch von Dawkins, der darüber spricht. Es gibt noch eine andere Definition des egoistischen Gens. Und da ist die Idee, dass ein egoistisches Gen tatsächlich der Population nicht nutzt und trotzdem in allen Organismen vererbt wird. Das wäre zum Beispiel, also es gibt männliche Organismen in vielen Spezies haben Y-Chromosomen, während weibliche nur X-Chromosomen haben. Und also zum Beispiel bei Menschen und bei Mäusen und bei vielen anderen Spezies haben die männlichen Organismen XY. Und es gibt sogenannte Driving-Y-Chromosomen und das wäre ein egoistisches Gen, das dazu führt, dass alle Nachfahren männlich sind. Und man kann sich ganz gut vorstellen, was dann passiert, nämlich die Population stirbt aus, weil sie sich nicht fortpflanzen können. Und ein egoistisches Gen in dieser Definition wäre ein Gen, das vererbt wird in einem Großteil oder sogar fast allen Nachkommen, obwohl es in diesem Kontext der natürlichen Selektion keinen Sinn ergibt. Also es würde ein Gen, was der Population nicht nutzt, was sie nicht besser angepasst macht und was sie nicht zu einem Fortpflanzungserfolg führt, würde trotzdem an alle weiter vererbt. Und das ist das Prinzip des Gendrives.
Gucken wir uns mal eine Grundlage an, die Ökosysteme, in denen wir uns bewegen. Und da hat eigentlich alles mit Interaktion zu tun, von verschiedenen Playern, von allen, die sozusagen mit am Werk sind. Natürlich populärer Kontext im Moment oder viel diskutierter Kontext im Moment, der Klimawandel. Mhm. Aber man kann das holistisch betrachten und kann im Prinzip die gesamte Natur unter das Mikroskop nehmen und sich ansehen, wie diese Interaktion in Ökosystemen dann stattfindet. Mhm. Kannst du kurz erläutern?
Ja, also absolut. Der holistische Blick des Ökosystems ist die sogenannte Biosphäre. Das ist unser das Ökosystem des Gesamtplaneten. Und dann kann man das immer in kleinere Lebensräume aufbrechen. In diesen diesen Lebensräumen hängen die Organismen voneinander ab. Der Baum spendet Schatten und der Hirsch, der darunter steht, wird nicht von der Sonne verbrannt oder der Mensch, der darunter sitzt. Der Mensch ernährt sich und isst den Hirsch. Das Gras macht Photosynthese und nimmt Wasser auf und der Hirsch frisst das Gras und das Gras wird von dem Baum beschattet. Und wenn das Gras zu Kompost wird, produziert das Dünger, das wiederum den Baum zum Wachsen bringt. Also alle Organismen hängen voneinander ab in verschiedenen sehr, sehr komplizierten Weisen. Der Mensch ist nicht sehr gut darin zu verstehen. Also man versteht schon die Zusammenhänge im Ökosystem, aber was man oft nicht gut versteht und was zu Überraschungen führt, ist, was passiert, wenn man eine Spezies herausnimmt oder hinzufügt. Also und besonders bei wichtigen Spezies, die entweder besonders wichtige Nahrungsmittelproduzenten sind oder auch die Predators, also zum Beispiel, wenn man den Wolf wegnimmt oder wieder hinzufügt, ist es relativ schwer hervorzusehen für den Menschen oder vorherzusehen für den Menschen, wie das Ökosystem als Ganzes darauf reagieren wird. Und das ist ja gerade eine große Diskussion mit dem Insektensterben, dass man die Finale, also das, was final dabei herauskommen wird für das Ökosystem zur jetzigen Zeit nicht besonders gut abschätzen kann.
Wunderschöne Kausalketten, die du da zusammengebracht hast und was einem eigentlich die Ohren öffnet in diesem Fall mal wieder, wie interdependent wir sind, wie abhängig wir alle von diesem Ökosystem oder den Ökosystemen sind. Betrifft nicht nur den Hirsch, sondern uns eben auch. Ne?
Und man muss also gerade bei den Insekten immer auch mit einbeziehen, dass die bestäuben. Und wenn nicht bestäubt wird, dann werden unsere Ernten und unsere Obst- und Gemüseproduktion darunter leiden.
Deshalb ist die Diskussion über die Bienen, die so laut geführt wird, im Moment eben keine Banalität.
Überhaupt nicht.
Krasse Gegenteil.
Also es geht um die Ernährung der Welt und nicht darum, dass die Bienen hübsch aussehen.
Kommen wir zu dem Gene Drive. Mhm. Das klingt natürlich für die Mehrzahl der Hörer zunächst mal sehr mysteriös. Mhm. Und nochmal, ich habe das in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, auch Science-Fiction-artig. Mhm. Aber nochmal, und ich ertappe mich selbst dabei, eigentlich ständig in dieser Podcast-Reihe überrascht zu sein, dass wir im Present Tense sind. Wir sind im Präsens, wir sind im Heute, wir sind nicht mehr in irgendetwas, was Kubrick mal formuliert hat in Odyssee im Weltraum 2001 oder so, sondern wir sind im Jahr 2022 mittendrin. Mhm. Erzähl uns über die Gene Drives grundsätzlich erstmal, damit wir eine Einführung haben.
Ja, also Gene Drives sind tatsächlich, beschreiben auch natürliche Gene, die wieder der Prinzipien der natürlichen Selektion in fast allen Nachkommen vererbt werden. Also das heißt, man hat normalerweise bei jeder Vererbung, man kriegt ein Chromosom von jedem Elternteil und man hat eine 50-50 Chance, welches man bekommt, also welches Gen. Aber diese, sage ich mal, also es ist wirklich wie ein Münzwurf, ganz klassische Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber ein Gene Drive ist eben ein Gen, das dieses Prinzip umgeht und in einer höheren Frequenz bis zu 100% vererbt wird. Das heißt, man übergeht diesen stochastischen Ansatz, der die Evolution eigentlich ganz und die gesamte Biologie ist absolute Stochastik. Und das fällt dabei weg. Man hat einfach 100% davon. Und die menschengemachten Gene Drives, also man kam dann, Wissenschaftler kamen in den späten 90ern, glaube ich, frühen 2000ern auf die Idee, dass man dieses Prinzip ja ganz gut benutzen könnte, um die Charaktere, die man gerne sehen möchte, in zum Beispiel Pflanzen oder Tieren, zu 100% zu exprimieren. Und jetzt hat sich, aber das ließ sich nicht besonders gut umsetzen, aber wir haben ja in der letzten Folge über CRISPR-Cas, das System, gesprochen, was ein sehr simples und gut umsetzbares Geneditierungswerkzeug ist. Man muss nichts Kompliziertes designen, sondern man hat die kleine RNA, die Sequenz sozusagen editiert. Und beim Gene Drive gibt man der Zelle dieses Werkzeug mit, sodass man vererbt das Gen einmal. Und dann gibt es einen natürlichen Reparaturmechanismus, der dazu führt, dass in der nächsten Generation dieses CRISPR-Cas auf dem anderen Chromosom diese Veränderung durchführt, sodass man einfach 100% davon hat. Das heißt, man umgeht das Prinzip der Selektion, das auch für, also dieses, das muss man nochmal ganz klar sagen, jeder Organismus, auch der eine Geneditierung erfahren hat, unterliegt den normalen Prinzipien der Evolution. Aber der Gene Drive tut das nicht mehr. Und das ist ein großer, großer Schritt, diese Änderung durchzuführen.
Der richtige Game Changer.
Könnte ein Game Changer sein. Man muss dazu sagen, der erste CRISPR-Cas-basierte Gene Drive wurde, glaube ich, im Jahr 2014 von Kevin Asfeld und George Church, den haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon besprochen.
Haben wir schon erwähnt, genau.
Der gerne das Mammut wieder zurückbringen will, der Extinctionist. Das ist noch nicht besonders lange her. Vorher hatte man mit anderen Geneditierungsmethoden, glaube ich, ja, also seit ungefähr 10-12 Jahren wird das gemacht. Dafür ist es schon relativ erfolgreich, erstaunlicherweise, was man damit machen kann. Diese Gene Drives funktionieren nicht in allen Organismen. Und zwar funktioniert es nur bei sexuell reproduzierenden Organismen. Viele, also Bakterien generell tun das nicht, viele Pflanzen tun das nicht und viele andere simple Organismen tun das nicht. Das heißt, also man braucht diese Mischung von zwei Chromosomen, die in der sexuellen Reproduktion bei eigentlich allen höheren Säugetieren der einzige Weg der Fortpflanzung ist. Das ist der Modus, für den das funktioniert. Und dann muss aber auch, um die Evolution auszutricksen, sozusagen die Generationenfolge nicht so besonders lang sein. Also wenn man das sich jetzt vorstellt, dass man das bei einem Menschen oder bei einem Elefanten macht, kann man das zwar machen, aber das dauert dann erstmal 50 Jahre, bis das wirklich irgendeinen Effekt auf die Population hat. Aber Organismen, die sich sexuell reproduzieren und die eine kurze Generationenfolge haben, zum Beispiel Insekten jeglicher Art, viele Pflanzen, aber auch Säugetiere mit einer kurzen Lebensspanne, wie zum Beispiel Mäuse oder Ratten, für die würde sich das sehr gut eignen.
Mammut, Jurassic Park erstmal noch nicht, aber um die Ecke dann vielleicht oder in ein paar Jahrzehnten dann doch. Die Natur wehrt sich manchmal auch dagegen, ne? Gegen die Gene Drives. Also das haben wir jetzt auch gerade schon ansatzweise gehört. Kannst du das noch mal ein bisschen weiter erläutern, an welchen Stellen da Hemmschuhe sind und wo es nicht, also geradeaus funktioniert?
Also natürlich versucht man, die Evolution auszutricksen. Der Mechanismus, bei dem genetische Variabilität eingeführt wird, ist auf der einen Seite die Kombination von genetischem Material von Mutter und Vater oder also von den beiden Chromosomen, die man von seinen Eltern erbt und da ein bisschen Reshuffling. Das zweite sind aber einfach Mutationen. Und Mutationen treten in allen Organismen, in der DNA ständig auf. Das ist wieder so ein stochastisches Element. Und man kann basierend darauf wieder eine natürliche Selektion für die Mutation, die am sinnvollsten ist, durchführen. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat einen Gene Drive, der die Expression eines Gens forciert, das für die Population nicht sinnvoll ist, kann natürlich dieser natürliche Selektionsmechanismus mit Mutationen dafür benutzt werden, um das wieder rauszuschmeißen. Und das ist was auch natürlich sofort passiert. Was hauptsächlich passiert, ist, dass die RNA-Sequenz für das CRISPR-Cas einfach mutiert und dann der Mechanismus nicht mehr funktioniert. Und dann wird der stillgelegt, der Gene Drive. Man müsste dann solche Gene benutzen, die für das Überleben unerlässlich sind. Und das gibt es tatsächlich. Es gibt einige Gene Drives, für die das funktioniert. Und da kann man dieses Prinzip wahrscheinlich der Resistenz umgehen. Eine andere Variante ist, also wenn man diese Resistenz umgeben will, ist, dass man eben nicht einmal nur den Gene Drive in die Population einsetzt, sondern mehrfach. Aber im Endeffekt ist es genau das Gleiche, was wir in Episode 2 mit den antibiotikaresistenten Bakterien besprochen haben. Also die Evolution sucht sich einen Weg, um gegen das, was der Mensch tut, anzukämpfen.
Kommen wir mal zu Anwendungsfällen. Und das ist natürlich besonders spannend. Wir haben jetzt schon definiert, bei längeren Generationenfolgen, bei größeren Organismen ist es schwieriger, weil man Resultate eben erst in der ferneren Zukunft bekommen wird. Aber ein Anwendungsfall kann natürlich wirklich die Bekämpfung von Krankheiten sein. Auf welche Art und Weise?
Ja, also die Hauptanwendung, und das waren auch die ersten gedachten, wie sagt man, Umsetzungen des Gene Drives, sind Moskitos. Moskitos immer mal wieder als das gefährlichste Malaria. Tier der Welt bezeichnet, übertragen Malaria, was, glaube ich, nach der WHO-Statistik, was war es, irgendwie 500.000 oder 600.000 Tote im Jahr 2020, von denen leider auch viele Kinder unter 5 Jahren sind. Und übertragen aber natürlich nicht nur Malaria, sondern auch Zika und Gelbfieber und Lassafieber und sehr, sehr viele Krankheiten werden durch Moskitos übertragen. Dementsprechend wäre der Ansatz, die Moskitos, es gibt viele Sorten von Moskitos und nicht alle übertragen Malaria zum Beispiel. Und ich glaube, Anopheles gambi ist die Moskitoart, die in Afrika hauptsächlich für die Malariaübertragung verantwortlich ist. Wenn man die dazu bringen würde, zum Beispiel steril zu werden, also die Weibchen können keine Eier mehr ausbrüten, oder eben einen Gene Drive, der die Population hauptsächlich männlich macht. Es gibt einen, der nennt sich X-Shredder, das ist also sozusagen ein
martianisch.
Ja, genau. Aber heißt.
Ist es ja.
Ja, ja, genau. Ja. Also das X-Chromosom wird für die Männchen geschreddert und dann, genau. Und die männlichen Moskitos, erstens können sie sich nicht fortpflanzen, zweitens stechen sie nicht, weil nur die Weibchen stechen und brüten auch keine Eier aus. Das heißt.
Tschüss, Malaria.
Ja, ja, das wäre letztlich der Ansatz. Es gibt auch noch weitere Ansätze, zum Beispiel die Moskitos resistent oder dazu zu bringen, dass sie keine Viren mehr übertragen. Zum Beispiel Zika oder West Nile oder so. Und zwar, indem sie, sobald sie infiziert sind, ein Suicide-Gene haben, was sie dazu bringt, einfach zu sterben und nicht mehr das zu übertragen und den Menschen damit zu infizieren. Das sind natürlich hehre Ziele. Und man muss sagen, also Malaria, wenn man immer wieder, wir haben ja die Diskussion vorher schon geführt, wenn man sich die Statistiken von Covid anguckt, man muss das in den Kontext von Malaria setzen, dass jedes Jahr eine 500.000 Menschen umbringt, vorwiegend in Afrika. Es gibt natürlich andere Methoden, die auch zu einem gewissen Grad erfolgreich sind. Also ganz simpel einfach Netze, um das Bett zu spannen, Insektenvernichtungsmittel und auch bessere Diagnosen. Das Problem ist, dass wenn man mehrere Jahre undiagnostiziert diese Krankheit hat, dann ist die Übertragungsrate natürlich auch deutlich höher. Das Problem ist, dass die Moskitos jetzt gegen sowohl die präferierten Insektizide als auch gegen die hauptsächlich benutzten Medikamente wird der Malaria-Parasit jetzt gerade resistent. Das heißt, also es gab mal für ein paar Jahre Fortschritt, aber jetzt sieht man, dass die Fälle wieder ansteigen.
Und heißt, Problem wird tendenziell eher größer als kleiner, ja. Und gleichwohl wissenschaftlich, wenn ich so etwas mache, wenn ich also nur noch eine männliche Population an Moskitos am Ende des Tages habe, zum Beispiel, dann muss ich mir ja 100% gewiss sein, welche Rolle spielt dieses Tier in dem jeweiligen Ökosystem. Ja. Das muss ich dann ja genau wissen.
Das sollte man genau wissen.
Das und ist weiß man das? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man das wissen kann.
Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass Moskitos keine, man sagt Keystone Species, also, okay. Also eine Spezies, auf die andere aufbauen, die ein ganz wichtiger Teil der Nahrungskette oder des Ökosystems ist. Viele Tiere essen Moskitos. Die Frage ist auch, ob, wenn der Moskito nicht mehr als Überträger da ist, sich der Malaria-Parasit vielleicht irgendein anderes Insekt aussucht. Man kann es nicht abschätzen, man weiß es nicht. Also es werden sehr komplexe Modelle gemacht, wo tatsächlich zum Beispiel für ein Projekt in Burkina Faso die Landschaft nachgebaut wird, dass das Ökosystem sozusagen so gut wie möglich simuliert wird und geschaut wird, was passiert, wenn wir hier die Moskitos rausnehmen und wie wird sich das ausbreiten. Aber man kann es nicht wissen und man weiß auch natürlich nicht, was die natürlichen Mechanismen der Evolution, also zum einen könnten die natürlich diesen Gene Drive ausschalten, könnten aber auch noch andere Sachen machen. Und das könnte natürlich im Endeffekt auch dazu führen, dass zum Beispiel der Parasit noch gefährlicher und virulenter wird. Man weiß es nicht.
Nächstes Thema, Invasive Species, Tiere, die ihr Unwesen treiben, die eingeschleppt werden. Du hast ein populäres Beispiel mitgebracht aus Neuseeland beispielsweise, wo es bei der Besiedlung Ratten, die gab es vorher nicht in Neuseeland und die haben ein ziemliches Unheil angerichtet. Genau. Was können hier die Gene Drives ausrichten? Was können die machen?
Also die Idee wäre, also es gibt ganz viele invasive Spezies, die, also man kennt das auch hier aus dem Hausgebrauch mit Nilgans und falschem Eichhörnchen und so weiter. Durch den Menschen und den Klimawandel wird das verstärkt und beschleunigt, dass sich invasive Arten ausbreiten. Das haben sie aber schon immer getan. Und die invasivste Art von allen ist der Mensch, logischerweise. Das sind Arten, auf die ist das Ökosystem nicht eingestellt. Und die bringen dann zum Beispiel die Ratten, fressen die ganzen Vögel und haben in den, glaube ich, zum Beispiel auf Hawaii, weiß ich nicht, 30% der natürlichen Vogelpopulation, also nicht Population, sondern Vogelarten einfach um die Ecke gebracht. Gene Drives könnten dazu führen, dass man die auch wieder zum Beispiel steril macht und zum Aussterben bringt. Oder man
in der jeweiligen Weltregion, in dem jeweiligen Ökosystem natürlich.
Genau. Ne? Genau. Das Problem ist, also bei Ratten, die sind mit Menschen auf Schiffen hingekommen, Die werden auch wieder dort wegkommen. Und in anderen Ökosystemen sind Ratten wichtige Teile des Ökosystems. Das heißt, wenn man das auf so einer Insel macht, sollte man sich sicher sein, dass die Gene-Drive-Ratten nicht dort wegkommen. Und das ist wirklich, glaube ich, sehr, sehr schwer umzusetzen.
Fast nicht zu machen. Sonst haben wir null Ratten auf der Welt. Wäre auch nicht so gut.
Und
ist nicht wünschenswert.
Ist nicht wünschenswert. Es kommt einem natürlich immer bei Ratten und Moskitos und Wespen und all diesen Tieren so vor, als wären alle besser dran ohne die. Aber das stimmt natürlich nicht.
Jetzt kommen wir zum Genmais. Ich fand das immer so toll. In 90er Jahren als Journalist in der Berichterstattung bist du an Genmais nicht vorbeigekommen. Und ich habe dann Kolleginnen und Kollegen immer gesagt, ja, ihr Lieben, ich weiß gar nicht genau, was ihr damit meint. Mhm. Der Mais hat Gene. Also Mais ohne Gene gibt es nicht. Also Spaß beiseite. Mhm. Crop Protection hast du die Überschrift von diesem Kapitel genannt. Und hier könnten Gene Drives natürlich etwas leisten, was Chemie und andere schwerwiegende Einflüsse eben nicht machen können und möglicherweise sogar beitragen zu Welternährung im Zeichen von Klimawandel. Ne?
Genfreie Tomaten gab es auch mal, das war sehr lustig, genau.
genau, die Tomaten waren das andere, Mais und Tomaten,
genau, herrlich. Genau. Ja, also Gentechnik, sogenannte grüne Gentechnik ist in Europa sehr verpönt und in Amerika sind fast 100%, also nach meinen Informationen, die meisten Mais, Baumwolle und Soja-Anbauten mit genetisch veränderten Arten oder also Organismen, was natürlich uns auch beeinflusst, weil das Soja, was wir essen, kommt aus Amerika und ist genetisch verändert. Also wenn das ist relativ klar. Was dort gemacht wurde mit der klassischen Gentechnik, ist eben diese Pflanzen resistenter gegenüber den Umweltbedingungen zu machen oder gegenüber den Schädlingen. Und das könnte man natürlich weiter ausbauen mit Gene Drives. Man könnte aber auch die Schädlinge verändern. Man könnte wieder sich vorstellen, dass man Hauptschädlinge dazu bringt, dass sie wieder die klassische Variante für männliche Populationen und sie pflanzen sich nicht mehr fort. Man kann sich aber natürlich auch vorstellen, dass man die zum Beispiel so züchtet, dass sie eine veränderte, also zum Beispiel eine Drosophila-Fliege, die gerne an süßen Früchten isst, plötzlich nicht mehr so gerne Zucker mag oder den Zucker nicht mehr metabolisieren kann oder ähnliches und damit sozusagen den Schädling dazu bringt, irgendwas anderes zu essen. Wieder, man kann sich vorstellen, wenn er nicht mehr die Äpfel isst, könnte es natürlich sein, dass er irgendwas anderes ist, was der Mensch gerne mag. Also es kann sehr gut sein, dass so eine Art von Veränderung unabsehbare Folgen hat. Gleichzeitig könnte man sich vorstellen, dass man einfach die Resistenz der Erntepflanzen erhöht, zum Beispiel, indem man sie durch das, also resistenter zum Eindringen hat, zum Eindringen dieser Insekten hat oder bissfester sozusagen, aber natürlich auch resistenter gegenüber Klimawandelproblemen, also sowohl Hitze als auch Wassermangel. Tatsächlich, man könnte sich auch überlegen, sie kälteresistenter zu machen, wenn man in andere Anbaugebiete gehen will. Und das funktioniert nicht nur für die Pflanzen, die zur Ernährung des Menschen benutzt werden, sondern das könnte man sich natürlich auch vorstellen für andere Spezies, die unter dem Klimawandel und den Schädlingsbefallen leiden. Also gerade sowohl in Europa als auch in Amerika sind viele, viele Baumarten, gerade durch die Mischung von Schädlingen, die invasiv sind, und der Dürre wirklich am Eingehen. Also ganz viele normal lebende Baumpopulationen werden bald nicht mehr funktionieren. Und man könnte sich natürlich vorstellen, dass man diese Populationen resistenter macht und damit das Ökosystem wieder aufforstet. Gleiches gilt auch für das Meer. Das könnte man sich sehr gut vorstellen mit Korallenriffen. Da weiß man ja, dass die auch momentan sehr, sehr leiden und die für das Gesamtklima des Planeten, glaube ich, fast genauso wichtig sind wie die Wälder. Wenn man die resistenter machen würde, zum Beispiel gegen einfach die steigende Wassertemperatur oder die Eutrophierung des Wassers, wäre das natürlich auch sehr, sehr sinnvoll.
Ein großer Gewinn, auf jeden Fall. Nochmal ein Beispiel aus der Ernährung. Also wir haben ein bisschen scherzhaft über Mais und Tomaten geredet. Reis, Welternährung. Mhm. Und inzwischen gibt es natürlich, Anführung, Abführung, manipulierte Reissorten, die brackwasserresistent sind. Die können quasi im fast Salzwasser gedeihen. Und können einen in vielen Weltgegenden, gerade in Südostasien, große Beiträge zur Welternährung leisten. Und die Sorge von Naturschützern und von manchen Biologen ist natürlich, was passiert mit der angeblich nativen Spezies? Mhm. Wir wissen ja vom Beginn unseres Gesprächs heute, dass wir der Evolution seit Jahrhunderten schon nachhelfen, um größere Erträge zum Beispiel zu bekommen bei Pflanzen oder auch bei Tieren. Wie siehst du das mit dem Reis? Also wird am Ende des Tages eine Urbevölkerung sozusagen überhaupt nicht mehr vorhanden sein oder nur noch in diesen, im Kältebereich, ich weiß gar nicht, in Norwegen ist das, glaube ich, wo es diese große Bank von Samen und von nativen Organismen gibt, ne, und die gepflegt wird?
Es ist schwer zu sagen, wo der Trend hingeht. Man hat ja halt auch gerade die Idee, dass man viele ursprünglichere Sorten zurückbringen soll. Ich glaube, vieles davon hat auch mit Pragmatik zu tun. Wie du sagst, wenn man die Menschen, die nun mal auf der Welt sind, ernähren möchte, muss man wahrscheinlich auf kurze Sicht diese Shortcuts gehen.
Muss Konzessionen machen,
besonders mit der Bedrohung des Klimawandels. Gleichzeitig sind natürlich diese schnell gezüchteten Arten, die sehr stark von bestimmten Pestiziden und vom Einfluss des Menschen abhängig sind, nicht resilient gegenüber anderen Faktoren. Also die sind oft sehr stark auf eine bestimmte Sache hingezüchtet, aber nicht dem Ökosystem so dienlich, wie es die native Spezies wäre. Ich glaube, dass fürs Erste höchstwahrscheinlich der Trend zu mehr genetisch veränderten Crops gehen wird und gleichzeitig wahrscheinlich die sich leisten können, sich versuchen, davon fernzuhalten.
Ist deine Prognose jetzt in einem Satz, dass sich diese Native Crops, also die nicht beeinflussten Crops, überhaupt erhalten können oder dass es so irgendwann mal perspektivisch ausgekreuzt wird, dass die einfach verschwinden, die ursprünglichen Formen?
Ich glaube, dass die auf den Feldern erstmal verschwinden werden, ja. Und dann aber, also wahrscheinlich als Samen aufbewahrt werden und dann kann man sie wahrscheinlich zurückbringen, aber die genetisch veränderten Arten sind oft, glaube ich, deutlich dominanter und natürlich auch dann an die Bedingungen angepasst, die der Mensch gerne haben will und oft auch,
es
gibt ja diese Roundup-Ready-Crops von Monsanto, da werden eben Resistenzen gegenüber Unkrautvernichtern reingezüchtet, die dann von der gleichen Firma auch vertrieben werden. Das heißt, der Farmer ist komplett abhängig. Er kann nichts dagegen tun. Also entweder benutzt er das Zeug oder
Oder er ist kein Farmer mehr.
Oder er ist kein Farmer mehr. Genau. Und das ist natürlich eine große Sorge, auch wenn es um Gene Drives, das wäre natürlich ein ähnliches Prinzip, weil wenn man zum Beispiel diese Schädlinge genetisch verändern würde, also wer hat da Kontrolle drüber, wer bezahlt das und wer setzt die aus? Das werden natürlich auch die großen Agrotech-Firmen sein. Ich selber bin tatsächlich natürlich dankbar, dass wir in Europa jetzt keine genetisch veränderten Ernten haben, aber sehe auch auf lange Sicht, wir haben einfach sehr viele Menschen auf dem Planeten, die irgendwie ernährt werden müssen. Und ich weiß nicht, ob es so eine gewisse, wie sagt man, Arroganz ist, zu sagen, wir verzichten darauf, wenn gerade es wahrscheinlich nicht anders funktionieren wird.
Wir haben bei den Moskitos schon es kurz angesprochen, was alles schief gehen kann. Aber werfen wir einen Gesamtblick nochmal bei den Gene Drives drauf. Vielleicht eine Kurzfassung. Was kann alles schief gehen?
Also was schief gehen kann, ist, dass das Ökosystem, also der Effekt aufs Ökosystem unabsehbar ist, wenn man eine Spezies rausnimmt. Die Art, wie dieser Gene Drive mutiert, nicht gut vorhersehbar ist. Also ob man das, also wenn man gute Absichten hat und plötzlich dreht sich das ins absolute Gegenteil um und man hat statt einem Gene Drive, der die Tiere resistent gegenüber was macht oder die dazu führt, dass sie weniger Krankheiten übertragen, plötzlich mutiert das und wird zum Superkrankheitsüberträger. Das Fehlen der Vorhersagbarkeit dieser Eingriffe. Für mich ist tatsächlich auch die Frage, die philosophische Frage, was das für den Menschen bedeutet, die Evolution, die der Mechanismus für alle Lebewesen, die jemals existiert haben, auszuhebeln. Also ich glaube, das ist nicht so trivial, wie sich das potenziell anfühlen könnte, dass man den Urmechanismus des Lebens in bestimmten Sachen aushebelt. Und ich glaube, man sollte sich über die ethischen und ja, philosophischen Konsequenzen dieser Handlung noch mal ein paar Gedanken machen, was das eigentlich bedeutet.
Wir müssen an anderer Stelle mal darüber reden, ob Philosophen überhaupt zu Rat gezogen werden in all den Prozessen, aber wollen heute noch mal so als Abrundung zu dem Thema kommen, wer entscheidet eigentlich? Mhm. Also wir hatten das Bild von Jurassic Park und ich erinnere mich, weiß nicht, ob das akkurat ist, rekapituliert, im Film ist eine private Company, die hinter diesem angeblichen Freizeitpark steht und die eben diese ausgestorbenen Tiere zum Leben wieder erweckt. Damals Science Fiction, heute nicht mehr so sehr, wie wir gerade gelernt haben in der vergangenen halben Stunde. Wie ist das? Also kann eine nicht staatliche Entität wählen, welchen Weg wir beschreiten, im Licht dessen, was du gerade gesagt hast, mit all den Bedenken? Wir greifen fundamental in den Bauplan der Natur ein.
Ja, also für die Malaria-Initiative, das wird vorwiegend von einer Gruppe, die sich Target Malaria nennt, gesponsert. Die sitzen in England und Italien, haben aber auch viele Labore und Kollaborationen in Afrika. Und dort machen die Community Engagement, wo sie mit den Leuten in den Dörfern sprechen, denen erklären, was macht eigentlich der Moskito und was können wir dagegen tun. Und sich versuchen, von denen ja nicht unbedingt Konsens zu holen, aber zumindest sie darüber aufzuklären. Und sie dürfen dann, die Dorfältesten dürfen dazu dann eine Einschätzung geben. Dieser Effort von dem Target Malaria wird sehr unterschiedlich betrachtet. Also zum einen wird es eigentlich als so eine Speerspitze der guten
Vorzeigeprojekt,
gute Umsetzung. Und andere Gruppen, also NGOs etc. oder so, sagen, dass das eigentlich kein richtiges Engagement ist, weil die Leute die Informationen nur aus dieser einen Quelle kriegen. Also das ist natürlich auch tatsächlich nicht so gut. Du hast die Experimente durchführen wollen, sind auch die dich informieren. Es wäre natürlich gut, eine breiter gefächerte Informationsquelle zu haben. Gleichzeitig muss man sagen, das ist auch wirklich, es ist sehr, sehr komplex, das Verständnis davon, also auch für die Wissenschaftler, die daran arbeiten. Und wie gut kann man darüber informieren, über etwas, was man selber nicht ganz versteht? Es ist sehr schwierig, aber gleichzeitig, also zum Beispiel auch von, also Kevin Asfeld, der einer der ersten war, der die Gene Drives gefunden hat und seitdem sehr, sehr viel an den ethischen Fragen nagt, sag ich mal. Wie geht man damit um? Wie kann man verhindern, dass es zum wirklich Public Relations Desaster wird? Und der hat auch, also da ging es darum, zum Beispiel in Martha's Vineyard, Nantucket, auf kleinen Inseln, Lyme Disease, Borreliose auszurotten, indem man die Mäuse, die das übertragen, dagegen resistent macht. Und der hat auch mit den Menschen dort gesprochen, mit dem Stadtrat sozusagen, und die Leute abstimmen lassen. Die haben dagegen gestimmt und dann wurde das Projekt nicht umgesetzt.
Okay. Konsequenterweise ist es richtig so, das zu tun dann, ne?
Ja, gleichzeitig muss man noch einen Punkt dazu sagen, es ist nicht ganz so schwer, einen Gene Drive herzustellen. Also es gibt dieses etwas erschreckende Beispiel, wo Erstsemester, glaube ich, Studenten auf einer Science Fair 2016 dieses Paper von Asfeld und Church gelesen hatten und sagten, ach, das klingt ja spannend. Und
machen wir mal.
Und die sind sehr, sehr nah dran gekommen, was einem zeigt, dass es bei allen Gesprächen über Regularien und Who Gets to Decide, im Endeffekt kann auch ein einzelner Wissenschaftler das entscheiden und hat diese Macht, eine potenziell ganze Spezies zu editen. Also wenn das schief geht, kann ein einzelner Wissenschaftler einen einzelnen Moskito aussetzen. Höchstwahrscheinlich wird es nicht so funktionieren. Wahrscheinlich muss man mehrfach Tausende von Moskitos aussetzen. Aber potenziell ist diese Gefahr da. Und man weiß, dass also der menschliche Fehler leider doch sehr hoch, also sowohl der gewollte als auch der ungewollte Fehler natürlich eine große, große Gefahr darstellt.
Das ist der Gott aus dem Labor dann.
Das ist tatsächlich,
ja. Oder die weit offene Büchse der Pandora, die du auch schon mal bemüht hast in unserer Reihe. Wenn alles den geregelten Gang ginge und dieser verrückte Lab-Betreiber oder Erstsemester, wie du gerade genannt hast, eben nicht seine Finger darauf kriegen sollte und Regulierung klappt. Welche Sicherheitsmechanismen können denn in Gene Drives eingebaut werden zum Schluss vielleicht?
Genau, es gibt also mehrere eingebaute genetische Veränderungen, die dazu führen, dass der Gendrive sozusagen ausläuft über Generationen. Also dass er sich nicht immer weiter klont pro Generation, sondern wie so eine, also das eine, das wird so ein Daisy Chain genannt, das ist also wie so eine Blumenkette, wo man immer wieder eine rauszieht, aber dann ist sozusagen die genetische Veränderung nach, weiß ich nicht, 8 Generationen oder so ausgelaufen. Gleichzeitig gibt es tatsächlich die Idee, einen Counter-Drive zu machen. Also wenn man sich vorstellen würde, dass entweder Laborunfall oder Bioterrorist oder so etwas aussetzt, könnte man dem einen Gen-Drive auch mit einem anderen entgegenwirken. Da wird viel drüber nachgedacht, über diese Sicherheitsmechanismen. Man muss aber sagen, dass, also wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, dass natürlich die natürliche Evolution und Mutationen auch diese Dinge aushebeln können. Und das ist für die Sicherheitsmaßnahmen definitiv der Fall.
Klingt einmal mehr doomed als saved. In der Bilanz würde ich sagen, geht ja auch so, oder? Also ich meine, wir haben eine Menge Chancen ausgelotet jetzt.
Ja.
Aber du hinterlässt mich heute mit dem Gedanken an viele, viele Risiken.
Ja. Wahnsinnig viele Risiken und wahnsinnig viel Unbekanntes. Gleichzeitig, dadurch, dass es schon so weit fortgeschritten ist, wird man es wahrscheinlich nicht wieder einfangen können. Ich glaube nicht, dass es sich so regulieren lässt wie zum Beispiel Nuklearwaffen oder so, dass man sagen kann, das darf keiner mehr machen, weil es ist zu einfach eigentlich. Also es ist natürlich nicht ganz einfach, aber es ist was theoretisch jeder einigermaßen biologisch versierte Mensch mit ein bisschen Budget durchführen könnte. Ich glaube trotzdem, also ich bin sehr, sehr kritisch dem gegenüber, aber ich sehe in dieser Malaria-Sache eine große Chance, muss ich sagen, weil man dieser Krankheit anscheinend nicht gut beikommt mit den jetzigen Methoden. Ich glaube, ich würde trotzdem die Moskitos nicht aussetzen. Es wurden einige genetisch veränderte Moskitos tatsächlich in Burkina Faso ausgesetzt, die aber noch keinen Gene Drive hatten, sondern nur eine genetische Veränderung, um eben diese Male Dominance, also nur männliche Individuen hervorzubringen, aber eben noch nicht mit dem Gene Drive. Ich bin nicht ganz unhoffnungsvoll dem gegenüber, sagen wir es mal so.
Nicht ganz unhoffnungsvoll. Das ist ein Bon Mot, bei dem wir es eigentlich bewenden lassen können für heute, finde ich, für diese Episode. Aber wir wollen unseren Hörern noch sagen, worüber reden wir das nächste Mal?
Ja, da reden wir über etwas, wo tatsächlich ich dann zum ersten Mal selbst richtige Bauchschmerzen kriege, über Biowaffen und synthetisch hergestellte Mikroorganismen, die zur Bedrohung werden können.
Ich bin gespannt, wie immer. Vielen Dank für heute.
Vielen Dank.